als die trotzigen Rufe der Verteidiger sich in Angstschreie verwandelten. Ihre Drachen brüllten in diesem Augenblick auf und erfüllten die Nacht mit Flammen. »Die Sklaven erheben sich«, wurde ihr klar. »Meine Kanalratten haben ihre Ketten durchgenagt.« Nachdem der letzte Widerstand durch die Unberührten gebrochen worden war und die Plünderung ihren Lauf genommen hatte, betrat Dani die Stadt. Die Toten häuften sich vor den erstürmten Toren so hoch, dass es ihre Befreiten fast eine Stunde kostete, um einen Weg für ihren Silbernen durch sie hindurchzubahnen. Josus Schwanz und die große mit Pferdehaut bezogene Holzschildkröte, die ihn beschützt hatte, lagen verlassen mitten unter ihnen. Sie ritt an verbrannten Gebäuden und zerbrochenen Fenstern vorbei, durch Ziegelstraßen, deren Gossen von steifen und aufgedunsenen Toten verstopft waren. Jubelnde Sklaven hoben die blutbefleckten Hände, grüßten sie beim Vorbeireiten und nannten sie Mutter. Auf dem Platz vor der großen Pyramide drängten sich verzweifelt die Mirener. Die großen Herren hatten im Licht des Morgens überhaupt nicht groß ausgesehen. Ihrer Edelsteine und gesäumten Tokars beraubt, waren sie verachtenswert. Eine Herde alter Männer mit verschrumpelten Hoden und fleckiger Haut, sowie junge Männer mit lächerlicher Haarzier. Ihre Frauen waren entweder dick und fleischig oder vertrocknet wie ein alter Stock, und durch ihre Schminke hatten Tränen ihre Bahnen gezogen. »Ich will eure Anführer haben«, verkündete Dani. »Gebt sie heraus, und der Rest von euch soll geschont werden.«
»Wie viele?« fragte eine alte Frau schluchzend. »Wie viele müsst ihr haben, um uns zu verschonen?«
163, antwortete sie. Diese ließ sie ein Holzpfähle auf dem Platz nageln, wobei jeder Mann zum nächsten zeigte. Heiß und grimmig loderte der Zorn in ihr, als sie den Befehl gab. Sie kam sich vor wie ein rachedurstiger Drache. Später jedoch, als sie an den sterbenden Männern vorbeischritt, ihr Stöhnen hörte und ihren Kot und ihr Blut roch. Dani legte den Spiegel zur Seite und runzelte die Stirn. »Es war gerecht, ja. Ich habe es für die Kinder getan.« Ihr Audienzsaal befand sich im Stockwerk unter ihr, ein hallender hoher Raum mit Wänden aus purpurnem Marmor. Trotz all seiner Herrlichkeit war es ein kalter Ort. Hier hatte ein Thron gestanden, ein fantasievolles Gebilde aus Holz geschnitzt und vergoldet, das die Form einer wilden Harpyie besaß. Sie hatte ihn lange betrachtet und danach befohlen, ihn als Feuerholz zu verwenden. »Auf dem Schoß einer Harpyie werde ich nicht sitzen«, hatte sie über ihn gesagt. Stattdessen saß sie auf einer einfachen Bank aus Ebenholz. Diese erfüllte durchaus ihren Zweck, wenngleich sie die Mirena murmeln hörte, dies sei einer Königin nicht angemessen. Ihre Blutreiter warteten auf sie. Silberne Glöckchen klingelten in ihren geölten Zöpfen, und sie trugen das Gold und die Edelsteine toter Männer. Der Reichtum Mirens hatte alle Vorstellungen übertroffen. Sogar ihre Söldner schienen zufrieden zu sein, zumindest für den Augenblick. Auf der anderen Seite des Raums stand Grauer Wurm in der einfachen Uniform der Unberührten und hielt seinen bronzenen Stachelhelm unter dem Arm. Auf diese Männer konnte sie sich wenigstens verlassen, jedenfalls hoffte sie das, und auf den braunen Ben Plum ebenfalls, den kräftigen Ben mit seinem grauweißen Haar und dem wettergegerbten Gesicht, den ihre Drachen so gern mochten. Und Dario glitzerte neben ihm in Gold. Dario und Ben Plum, Grauer Wurm, Iri, Jiki, Missandei, während sie einen nach dem anderen anschaute, ertappte sich Dani bei der Frage, wer sie wohl als Nächster verraten würde. »Der Drache hat drei Köpfe. Es gibt zwei Männer in der Welt, denen ich vertrauen kann, wenn ich sie finde. Dann werde ich nicht mehr allein sein. Wir werden zu dritt gegen die Welt stehen, wie Aegon und seine Schwestern.«
»War die Nacht genauso ruhig, wie es schien?« fragte Dani.
»Es scheint so, Euer Gnaden«, sagte der braune Ben Plum. Sie war zufrieden.
Meren war geplündert worden, wie es gefallenen Städten stets widerfuhr, doch Dani hatte beschlossen, dem ein Ende zu setzen, nachdem die Stadt ihr gehörte. Daher hatte sie verkünden lassen, Mörder würden gehängt, Plünderer eine Hand verlieren und Vergewaltiger würden kastriert. 8 Mörder baumelten an den Mauern, und die Unberührten hatten einen ganzen Korb mit blutigen Händen und weichen roten Würmern gefüllt. Doch in Meren herrschte wieder Ruhe. Nur wie lange? Eine Fliege summte um ihren Kopf. Dani verscheuchte sie mit der Hand, doch das Insekt kehrte beinahe sofort zurück. »Es gibt zu viele Fliegen in dieser Stadt!«
Ben Plum brüllte vor Lachen.
»Heute Morgen hatte ich Fliegen in meinem Bier. Eine habe ich verschluckt!«
»Fliegen sind die Rache der Toten.« Dario lächelte und strich sich durch den Bart. »Leichen brüten Maden aus, und Maden verwandeln sich in Fliegen.« »Dann müssen wir uns der Leichen entledigen. Beginnen wir mit denen unten auf dem Platz. Grauer Wurm, kümmerst du dich darum?« Die Königin befiehlt, die Männer gehorchen.
»Am besten holt ihr Säcke und Schaufeln, Wurm«, riet der braune Ben. »Die da unten sind schon ziemlich reif. Sie werden in Einzelteilen von den Pfählen fallen und herauskrabbeln werden.«
»Er weiß Bescheid, ich auch.« Dani erinnerte sich an den Abscheu, den sie auf dem Platz der Strafe in Astapor empfunden hatte. »Ich habe etwas genauso Abscheuliches getan, nur haben sie es gewiss verdient.« »Euer Gnaden«, sagte Missandei, »Giskari beerdigen ihre geehrten Toten in Gruften unter ihren Häusern. Wenn ihr die Knochen sieden und an ihre Verwandten zurückgeben würdet, wäre dies eine große Gefälligkeit.« »Die Witwen werden mich trotzdem...«